Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge hier auf Nervenstark. Heute sprechen wir über ein Thema, das oft als reine Technik betrachtet wird, in Wirklichkeit aber viel tiefer geht. Head Movement. Oder anders gesagt, warum manche Kämpfer Schlägen scheinbar mühelos ausweichen, während andere trotz guter Technik immer wieder getroffen werden. Und die Antwort liegt häufig nicht in den Beinen, nicht in der Hüfte und auch nicht im Nacken, sondern im Nervensystem. Surprise, surprise, wer hätte es gedacht? Ich wünsche dir viel Spaß bei der neuen Folge. Wir starten rein. Let's go! Wenn die meisten an Head Movement denken, dann stellt man sich irgendwie total die verrückten Bewegungsabläufe irgendwie im Kopf vor. Man stellt sich irgendwie so den, wie soll ich sagen, den Nachbarsjungen vor, der in seinem Zimmer irgendwelche wilden Kombinationen von Jackie Chan aus noch My Video von damals so abfilmt. Ne? Es gibt ja wirklich richtig lustige Memes und richtig lustige Reels zu so Leuten, die ja ihren eigenen Kampfsportstil irgendwie zeigen. Ich meine, ey, alles in Ordnung, solange sie niemandem wehtun, aber sie tun sich oft selber weh. Aber zurück zum Thema. Wenn man an Head Movement denkt, dann haben viele ein gewisses Bild vor Augen, was auch nicht falsch ist, was auch völlig okay ist. Aber Head Movement an sich sind mehr als eine reine Bewegung deines Kopfes. Also mehr als Bewegungsmuster, mit denen wir quasi Angriffen ausweichen wollen, um dementsprechend auch nicht getroffen zu werden. Aus neuronaler Sicht, dafür sind wir ja hier, ist Head Movement viel, viel mehr als, wie gesagt, die reine Bewegung. Und Head Movement ist vor allen Dingen Informationsverarbeitung. Denn bevor du einem Schlag ausweichen kannst, muss dein Gehirn überhaupt erkennen, dass ein Schlag kommt. Das ist schon mal die erste Voraussetzung. Und zweitens, früh genug. Es ist ja schön, wenn ich wahrnehme, dass ein Schlag kommt. Wenn ich aber mit der Geschwindigkeit nicht zurechtkomme, mit meiner eigenen oder mit der meines Gegners, dann nützt mir das Ganze am Ende des Tages auch nicht. Also der eigentliche Kampf beginnt nicht erst mit der Bewegung des Kopfes, sondern mit der Wahrnehmung. Und du kennst vielleicht das Gefühl, dass du mit jemandem dein Sparring machst und den Eindruck hast, dass der oder diejenige deinen Angriff schon Sekunden vorher wahrnimmt, also Millisekunden. Es geht ja echt teilweise super flott. Und natürlich sieht diese Person den Angriff nicht früher. Kann also rein auf der objektiv-visuellen Ebene kann sie das ja auch nicht, weil die Bewegung ist ja gar nicht passiert. Aber das Gehirn dieser Person verarbeitet relevante Informationen schneller und effizienter. Das bedeutet im Umkehrschluss, die Person erkennt Bewegungsmuster früher. Die Person erkennt Gewichtsverlagerung schneller, registriert die Körpersprache, Schulterbewegungen. Und dadurch entsteht der Eindruck, als hätte diese Person, ich sag mal, mehr Zeit gewonnen. In Wirklichkeit ist es aber so, dass diese Person eine optimalere sensorische Vorhersage trifft. Und genau das macht gutes Head Movement aus. Und wenn wir uns den Bewegungsablauf von Head Movement jetzt noch nicht mal im Kampf, generell auch im Sparring vorstellen, dann haben wir einen wichtigen Sensor für Head Movement. Wir haben eigentlich zwei, wir haben eigentlich noch mehr, aber wir nehmen heute die zwei High-Performer, sage ich mal, für diesen Bereich. Und das eine sind natürlich, da haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen, deine Augen. Der größte Teil der Information für Head Movement kommt über die Augen, in Klammern auch über das Gleichgewichtssystem, vor allen Dingen, wenn wir mehrere Level-Changes, sagt man ja immer so schön, mehrere Ebenen wechseln haben. Das heißt, dein Gehirn analysiert permanent, wo sich dein Gegner befindet, wie schnell sich dein Gegner bewegt, aus welchem Winkel der Angriff kommt und wie sich die jeweilige Distanz dann auch verändert. Und ich weiß, du wirst langsam müde von dem Satz. Ich kann ihn dir aber nicht oft genug sagen, weil er entscheidend ist. Je besser diese Informationen dann, die ich dir gerade genannt habe, verarbeitet werden, desto präziser, schneller und reaktiver kann deine Ausweichbewegung sein. Und es gibt super viele Kampfsportler, die stundenlang ihre Technik trainieren, ne? Irgendwie die verschiedenen Level-Changes durchgehen, hier nochmal, da nochmal. Aber kaum jemand trainiert gezielt die Qualität seiner visuellen Wahrnehmung. Dabei entscheidet genau diese visuelle Qualität darüber, wie schnell und präzise dein Gehirn dementsprechend reagieren kann. Und da ist auch peripheres Sehen ein unfassbar unterschätzter Faktor. Nicht allgemein die Augen, natürlich die auch, aber auch, wenn man spezieller jetzt reingehen, die Fähigkeit, peripher zu sehen. Viele Kämpfer fokussieren sich ausschließlich auf die Hände oder auf den Kopf ihres Gegners. Und das kann durchaus problematisch werden, denn das Gehirn nutzt das periphere Sichtfeld besonders effektiv, um Bewegungen wahrzunehmen. Also was passiert um mich herum, was ich nicht direkt anschaue. Und das zentrale Sehen, ne, wenn ich jemanden angucke, ist hervorragend für Details, ne? Ich habe dann auch eine gewisse Sehschärfe, wie ich gerade schon gesagt habe. Das periphere Sehen ist hervorragend für Bewegung. Wenn dein peripheres Sehen gut funktioniert, erkennst du Angriffe teilweise oder sehr, sehr oft früher. Und je früher du sie erkennst, desto kleiner muss deine Ausweichbewegung dementsprechend werden. Und wenn du das jetzt ergebnisorientiert kommuniziert haben möchtest, können wir festhalten, dass du dich dadurch effizienter bewegen kannst, weil du auch an der Stelle weniger Energie verschwendest und du bleibst besser in Position für Konter. Und ich habe es gerade schon gesagt, es sind nicht nur die Augen alleine, es ist auch das Gleichgewichtssystem, was eine Schlüsselfunktion für flüssige Kopfbewegungen hat. Dein Gleichgewichtssystem arbeitet jedes Mal, wenn du deinen Kopf bewegst und liefert quasi Informationen über die Beschleunigung, die Rotation, die Kopfposition und die Orientierung im Raum. Und wenn dir das jetzt aufgefallen ist, passiert genau das ständig beim Head Movement. Wenn ein vestibuläres System diese Informationen präzise und schnell verarbeiten kann, wirken Bewegungen sehr flüssig und kontrolliert. Und natürlich macht es an der Stelle jetzt Sinn, auch die Augen zu erwähnen, weil die müssen das ganze Spektakel ja auch mitmachen. Wenn die beiden nicht gut miteinander kommunizieren können und das Gleichgewichtssystem beispielsweise schneller ist, als die Augen hinterherkommen können oder die Augen gewisse Positionen nicht halten können, wenn du jetzt so, ne, nach unten gehst, wenn du so einen Level Change nach unten machst und guckst von unten nach oben an deinen Gegner, haben die Augen auch eine andere Position, als wenn du frontal vor ihm stehst. Und dann kann es dazu führen, dass du Unsicherheiten bei schnellen Richtungswechseln hast, dass du dein Gleichgewicht, also deine Balance verlierst, dass du übertriebene, hastige Bewegungen machst und einfach auch eine schlechte Reaktionsfähigkeit hast. Und das sind alles Dinge, die wir natürlich vermeiden wollen oder reduzieren wollen. Die werden im Kampf an der einen oder anderen Stelle vorkommen, weil man nicht immer in Perfektion da einen Kampf abliefern kann. Aber derjenige, der die wenigsten Fehler macht, wird sehr häufig derjenige sein, der am Ende auch den Arm nach oben gerissen bekommt und sich einen Sieg mit nach Hause nimmt. Deshalb lohnt es sich, auch das Gleichgewichtssystem natürlich mit einzubeziehen. Und dann ist es natürlich nachher auch die Rolle von Augen- und Kopfkoordination. Ne? Wenn der Kopf sich bewegt, aber die Augen nicht optimal arbeiten, das hatte ich gerade schon gesagt, ist die Verbindung von den beiden einfach nicht so gut, dass du deine Umwelt stabil wahrnehmen kannst. Das heißt, du kannst dich mit deinem Head Movement auch selber schwindelig kämpfen. Ich will nicht wissen, wirklich, ich habe keine Zahl, aber ich will nicht wissen, wie viele Kämpfer jedes Mal vielleicht nicht hätten verlieren müssen oder noch mehr aus sich herausholen könnten, wenn sie wüssten, dass das ein limitierender Faktor sein kann. Dass es sein kann, dass die Augen gewisse Positionen nicht halten können, dass sie wissen, dass gewisse Kopfrotationen oder gewisse Ebenen vom Gleichgewichtssystem nicht optimal verarbeitet werden können. Halleluja, was könnten wir alle für eine Performance abliefern, wenn wir uns dessen einfach bewusster werden. Und das Gehirn nutzt beide Systeme gleichzeitig, um deine Umwelt stabil wahrzunehmen. Ne? Also es ist nicht so, dass erst die Augen was machen und dann das Gleichgewichtssystem, sondern die arbeiten tatsächlich schon zusammen. Und deshalb lohnt sich immer ein Training von einer gewissen Blickstabilisation, von gewissen Gleichgewichtsaktivierungen von Augen- und Kopfkoordination, um das Head Movement in möglichst vielen Positionen, je nachdem wie intensiv du dein Head Movement auch machst, als sicheren Faktor für dein Nervensystem zu gewährleisten. Und hier kommt auch eine Komponente hinzu, die nennt sich Geschwindigkeit. Generell Geschwindigkeit muss man sich auch im Training verdienen. Nur weil eine Bewegung in einem relativ, ich sag mal, soliden oder langsameren Bewegungstempo funktioniert, heißt es nicht, dass dein Gehirn die gleiche Leistungsfähigkeit auch mit mehr Beschleunigung abrufen kann. Geschwindigkeit ist eine Fähigkeit, die man sich erarbeiten muss. Und das ist auch so eine Sache, die sehr häufig übersehen wird, weil man davon ausgeht, hey, wenn das im Sparring bei, keine Ahnung, 70, 80%, was man da auch immer im eigenen Gym macht, man will sich ja da auch nicht verletzen oder den Sparringspartner verletzen, sag mal so 70 bis 80%, wenn das da alles gut funktioniert und du willst das gleiche Level bei 100% abrufen, kann es sein, dass das ganze Spiel nicht funktioniert. Deswegen ist es so entscheidend, das hatte ich in der letzten Folge auch schon mal gesagt, dass Specific Adaptation on Imposed Demand, quasi das Seitprinzip, du musst so spezifisch und genau wie möglich trainieren. Und wenn die Fähigkeit unter hohem Druck und mit viel mehr Geschwindigkeit abgerufen werden muss, in dem Fall das Head Movement, sollte man das dementsprechend auch in einem möglichst idealen Setting genauso abbilden und dementsprechend schauen, okay, ist das wirklich der Fall? Weil wie gesagt, Head Movement ist weit mehr als eine Technik aus dem Boxen oder aus dem MMA. Head Movement ist das Ergebnis einer hochkomplexen Zusammenarbeit zwischen deinen Augen, deinem Gleichgewichtssystem, der Wahrnehmung, der Aufmerksamkeit, der Bewegungssteuerung. Ich könnte jetzt hier eine Papyrusrolle ausrollen, ne? Es ist ja auch so, dass nicht eine Fähigkeit in einem Gehirnbereich verarbeitet wird, sondern dass da viel mehr Strukturen dran beteiligt sind. Ich bin immer so sprachlos. Da kann noch so viel eine Rolle spielen. Der Thalamus, die Amygdala, die Inselrinde. Also das Gehirn ist ein faszinierendes Tool. Und ich finde es super, dass wir immer mehr zu diesem System und Organ und zu diesem ganzen Setting lernen, weil uns das ja wirklich auch ja besonders macht. Und ich finde, das Gehirn ist einfach das mit das Spannendste, was wir in unserem Körper haben. Also ich finde es einfach super faszinierend. Und um jetzt meine Liebelei hier abzuschließen, ist es so, dass am Ende alles ineinander greifen muss, wie kleine Zahnrädchen. Also, ne, jedes System, jeder Bereich muss so arbeiten, dass du die Angriffe früher erkennst und dementsprechend auch effizienter darauf reagieren kannst. Und wenn du dir mal die besten Kämpfer auf der Welt anschaust, die sind nicht einfach schneller in ihrem Kopf, also die bewegen ihren Kopf nicht einfach schneller. Man merkt, dass sie in der Lage sind, Informationen besser zu verarbeiten. Und deshalb wirkt ihr Head Movement oft mühelos. Oder mühelos hört sich so abwertend an, so als wenn sie sich keine Mühe geben würden bei ihrem Head Movement, aber so selbstverständlich. Es gibt Kämpfer, da guckt man sich die Kämpfe an und denkt, heilige Scheiße, wie kann der sich so selbstverständlich und selbstsicher bewegen? Das ist ein Nervensystem, was auch auf einem professionellen oder auf einem Elite-Level wirklich trainiert wurde. Und vertrau mir, Quelle, vertrau mir, Bruder. Die, oder nicht die meisten, sehr, sehr viele UFC-Kämpfer arbeiten im Hintergrund oder im Vordergrund, wie wir es bei Ilia Topuria gesehen haben, mit Neuroathletiktraining. Und es wird, ich komme mir manchmal vor wie der Papst, weil ich das schon predige, es wird in Zukunft einer der entscheidenden Faktoren sein. Es wird definitiv ein entscheidender Faktor. Neben dem, was wir über Medizin, Ernährung, Trainingssteuerung, das sind alles mindestens genauso wichtige Puzzleteile, weil dann geht es wieder darum, dass das Komplettpaket passen muss. Aber wenn ein Elitekämpfer oder jemand, der in den Elitebereich rein möchte, jemanden an der Seite hat, der sein Fach in Neurologie und Neuroathletiktraining, kann man jetzt nennen, wie man will, ist mir völlig Wumpe, versteht, wird das jemand sein, der Goat Potenzial hat. Das ist so, das unterschreibe ich und der ein oder andere will es vielleicht nicht wahrnehmen. Es ist aber so. es ist so. Ich bekomme das ja teilweise mit, dass viele damit arbeiten. Ich unterhalte mich auch mit vielen Leuten. Ich sehe vieles im Internet. Ich kann auch teilweise zwischen den Zeilen lesen, wenn Kämpfer irgendwelche Vlogs bei Physiotherapeuten machen und ich sehe Equipment im Hintergrund liegen. Ich bin da manchmal so ein kleiner Nerdy. Dann sehe ich so hinten so, ach, eine Farbbrille oder eine Brockschnur oder ein Vision Stick oder ein Duftfläschchen. Und dann weiß ich schon, okay, in welche Richtung das geht. Das wird einen immer größeren Teil einnehmen. Und ich freue mich darauf. Ich freue mich auf die Entwicklung. Ich freue mich auf das Bewusstsein. Und ich denke auch, dass der Podcast schon dazu beiträgt, dass wir alle ein bisschen aufgeklärter sind, was diesen Bereich angeht. In diesem Sinne, das war's heute zum Thema Head Movement. Ich danke dir, dass du heute wieder mit dabei gewesen bist. Ich wünsche dir noch eine erfolgreiche Woche, einen erfolgreichen Resttag, je nachdem, wann du die Podcast-Folge hörst. Und wir hören uns dann wieder in einer Woche. Mach's gut!